Inside Campus Wieselburg.
Der Podcast von Studierenden für Studierende.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Sonja, euer Host für heute.
Und ich bin der Tobi, euer Co-Host.
Ja, und gemeinsam sind wir Teil der Brausebande. Heute sprechen wir über ein Thema, das viele Studierende beschäftigt. Den Weg vom Studium ins Berufsleben und alles, was damit zusammenhängt.
Es geht um Fragen wie, wie fühlt sich der Einstieg in den Job wirklich an? Wie geht man mit dem Leistungsdruck und Stress um? Und welche Karrierechancen ergeben sich eigentlich nach dem Studium?
Und dafür haben wir uns heute auch einen spannenden Gast eingeladen, die auch schon bei uns im Studio hier sitzt. Sie ist nicht nur Fashion-Icon, Wellness-Profi und leidenschaftliche Schwimmerin, sondern vor allem, sie ist eine Frau mit einem super spannenden Werdegang. Herzlich willkommen, Anja Eberts. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns zu Gast sind.
Ich freue mich auch. Herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne. Bevor wir jetzt direkt ins Thema vom Studium in den Beruf sprechen, würde ich Sie bitten, uns in einer Minute kurz zu erzählen, was Sie überhaupt studiert haben und wie Sie zu diesem Studium gekommen sind.
Ich habe Kunstgeschichte, Kulturwissenschaft und Philosophie studiert, also ein klassisches höhere Töchterstudium, obwohl ich gar keine höhere Tochter war. Und ich bin nicht freiwillig zum Studieren gegangen, sondern mein damaliger Freund hat mich ein bisschen manipuliert. Der hatte sich für ein Studium beworben der Soziologie an einer Universität und wir waren da schon 4 Jahre zusammen. Und der meinte dann zu mir, er könnte sich nicht vorstellen, dass er, wenn er selber studiert, eine Freundin hat, die nicht auch studiert. Ja, und schwuppdiwupp habe ich angefangen zu studieren mit ihm. Und es ist auf jeden Fall eine sehr produktive Zeit gewesen.
Okay, super. Also war alles eher spontan und nicht geplant, kann man so sagen.
So kann man meinen ganzen Werdegang beschreiben, ja.
Umso spannender.
Ja, also wenn Sie an Ihre Anfangszeit zurückdenken, was war die größte Herausforderung?
Sie meinen Anfangszeit, Einstieg in den Beruf? Also vielleicht muss ich ganz kurz dazu sagen, ich gehöre ja zu den Babyboomern und die allergrößte Herausforderung für den beruflichen Werdegang war eigentlich immer, dass es so viele von uns gab. Das wird Ihnen jeder bestätigen, wir waren immer zu viele und es waren eben sehr, sehr viele Stellen deshalb schnell besetzt, weil es immer viel Auswahl gab und es war halt sehr anstrengend, sich zu bewerben. Ich habe ja Abitur gemacht, dann habe ich Au-pair-Mädchen gemacht. Das ist so eine klassische Karriere gewesen damals nach dem Abitur und habe dann versucht, eine Lehrstelle zu bekommen und dafür musste ich 300 Bewerbungen schreiben. Mhm. Also von daher ist das auf jeden Fall sehr schwierig gewesen. Und als ich dann die Lehrstelle hatte und wie gesagt, da war ich dann 3 Jahre Ausbildung zur Speditionskauffrau und 1 Jahr gearbeitet und dann habe ich halt angefangen zum Studieren. Da war es aber auch so, ich habe mir mit Kunstgeschichte einen Studiengang ausgesucht, der vollkommen überfüllt war. Kein Numerus Clausus, zumindest an den Universitäten, an denen ich war. Und es waren halt wirklich in den Ringvorlesungen waren 600 junge Menschen, die halt alle irgendwie in einem Kunst- und Kulturbetrieb arbeiten wollen, obwohl es nur dort immer schon sehr begrenzt Stellen gab.
Ja, das mit den Bewerbungen schaut heutzutage eigentlich eh gleich aus. Also man bewirbt sich und kriegt eigentlich sehr schwierig einen Job.
Ja, ja, gell? Ja, bei uns funktioniert sehr viel über Freundelwirtschaft und nicht mal über so klassische Bewerbungen.
Ja, also ohne Connections kommt man eigentlich nicht so weit mehr. Ja, dann kommen wir gleich zur nächsten Frage. Wie sind Sie dann eigentlich im Marketingbereich gekommen? Oder wollen Sie uns da auch noch kurz was dazu erzählen?
Ja, auf jeden Fall sehr gerne. Also ich habe ja Kunstgeschichte dann auch tatsächlich abgeschlossen, mein Studium. Und wie ich schon gesagt habe, gab es ja immer sehr viele Bewerber für diesen, ja überhaupt im Kulturbereich. Und ich hatte das Glück, dass ich mehrere Museen, quasi in mehreren Museen Werkverträge bekommen habe und dort gearbeitet habe. Und ich aber dann feststellen musste, dass mir die Umgebung eigentlich gar nicht so gut gefällt. Also ich liebe Kunst, aber ich liebe nicht unbedingt die Menschen, die halt mit Kunst ihr Geld verdienen, weil es ist schon eine sehr arrogante Umgangsweise auch mit Werkverträglern gewesen. Und ich konnte mir zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen, dass ich halt mein Leben lang so ja in dieser doch etwas versnobten Umgebung arbeiten möchte. Und dann habe ich eben das Glück gehabt, dass ich eine einjährige Ausbildung zur PR-Beraterin machen konnte in Heidelberg damals. Und da bin ich dann schon mitten in der Ausbildung quasi abgeworben worden. Nein, ich habe die Ausbildung zu Ende gemacht, aber ich hatte dann quasi schon mit Ende der Ausbildung einen festen Job. Und das war bei Hillenleuten in Frankfurt und das war mein Einstieg ins Marketing sozusagen.
Okay, danke sehr. Also, wie würden Sie sagen, wie stark unterscheidet sich da der Leistungsdruck vom, also im Studium im Vergleich zum Berufsleben?
Das war eine sehr, sehr spannende Frage. Also ich denke mal, zu meiner Zeit war im Studium ja noch ein bisschen anders strukturiert, als es heutzutage ist. Das heißt, jeder konnte so viel oder so wenig studieren, wie er wollte. Und so lange, wie halt das Geld zur Verfügung stand. Ich habe ja mein Studium von Anfang bis zum Ende selbst finanziert. Deshalb hat es auch etwas länger gedauert, aber es war normal. Also es war vollkommen normal. Und der Leistungsdruck kam sozusagen maximal von einem selbst im Studium. Und ich muss sagen, ich war immer schon sehr ehrgeizig. Deshalb habe ich halt auch mein Studium, also ich wollte halt unbedingt mit sehr guten Noten abschließen, was mir natürlich auch gelungen ist, aber auf jeden Fall war das halt sehr wichtig. Es war auch damals so ein bisschen, in der Kunstgeschichte konnte man auch nur mit einer Eins weiterkommen. Es wäre unter einer Eins wäre überhaupt kein Weiterkommen angedacht gewesen, hätte niemand, hätte sich die Bewerbung angeschaut. Das war so auch so ein bisschen von oben herab alles. Ja, auf jeden Fall war mein Leistungsdruck im Studium selbst gemacht, wohingegen dann der Leistungsdruck in meinen Agenturen von außen kam. Also da ging es hauptsächlich darum, Geld zu machen und halt quasi New Business Ideen und Kunden an Land zu ziehen. Und das macht natürlich ein bisschen Druck, wenn man nach Zahlen gemessen wird. Das finde ich das Allerschwierigste im Berufsleben.
Ja, voll, das kann ich voll verstehen. Also gab es da auch Phasen, wo Sie richtig an Ihre Grenzen gekommen sind?
Also ja, auf jeden Fall im Berufsleben immer dann, wenn ich mich alleine gelassen gefühlt habe. Also wenn das Team die Dinge abfedern konnte. Ich hatte immer tolle Teams, aber dann nicht durchgängig. Ich war ja in 3 Agenturen und ich hatte in 2 Agenturen hatte ich dann Personalverantwortung. Und da war es dann leichter, weil ich halt quasi in einem Team agieren konnte. Und wenn man das gemeinsam trägt, ist das irgendwie viel, viel leichter, als wenn man alles alleine tragen muss. Und beim Alleinetragen fand ich es halt deutlich schwieriger, den Stress abzubauen, als es halt im Team möglich war.
Mhm. Das kennen wir von unserem Projekt ja jetzt ja natürlich auch ziemlich gut.
Mhm. Genau. Ja, also wie können Sie uns irgendwelche Tipps geben? Wie sind Sie da mit dem Stress und Leistungsdruck umgegangen?
Also der Stress muss natürlich ein Ventil haben. Also so viel steht fest. Und das Ventil kann aber, das denke ich mal, ist persönlichkeitsabhängig. Das kann ganz unterschiedlich quasi funktionieren. Wir haben damals sehr viel schöne Sachen im Team gemacht. Also wir haben quasi positive Erlebnisse gehabt. Wir sind zusammen Skifahren gegangen übers Wochenende. Haben halt solche, also war gar nicht als Teambuilding-Events gedacht, aber einfach, weil wir eh gemeinsam gelitten haben. Wir hatten ja mal den Spruch meiner letzten Agentur, wir rudern auf der Galeere, so haben wir uns halt gefühlt. Und die Peitschenschläge taten halt weh. Und dann haben wir halt quasi kompensiert, indem wir entweder lecker essen gegangen sind, ins Kino oder so. Und ich habe sonst privat für mich, kann ich eigentlich nur kompensieren über 2 Sachen, über Sport und über Alleinsein.
Interessant, ja.
Ein sehr guter Tipp vielleicht auch für alle, die das jetzt gerade hören.
Ja, klingt entschleunigend. Ja.
Also Sport ist erstmal ganz, ganz wichtig, alleine für sozusagen das Cortisol, das abgebaut werden muss. Das weiß man ja heute, als ich jung war, hat man das nicht gewusst. Aber man hat intuitiv sich doch bewegt, auch wenn es damals noch gar nicht sowas gab. Also es gab eben noch keine Fitnessstudios, als ich jung war. Ist niemand in ein Fitnessstudio gegangen. Und ich habe ja aber damals auch schon geschwommen. Sie haben ja ganz am Anfang gesagt, ich bin leidenschaftliche Schwimmerin. Ja, seit ich im Schwimmverein Leistungsschwimmen gemacht habe, hat das Schwimmen nie aufgehört. Und schwimmen kann man natürlich überall. Und das hilft halt auch, weil es halt eine sehr routinierte Technik ist und man eben in dieser Routine abschalten kann.
Was bedeutet für Sie persönlich denn die Work-Life-Balance jetzt, wo wir schon beim Thema Stress abbauen sind?
Also Work-Life-Balance ist ja, finde ich, leider ein sehr überstrapazierter Begriff heutzutage, weil Work-Life-Balance ist eigentlich wichtig, weil es will ja niemand freiwillig im Burnout landen. Die Frage ist halt eher, wie gestalte ich sozusagen die Balance zwischen Arbeitsleben und Privatleben? Und ich glaube, man muss auch so ein bisschen unterscheiden, was ist mein Job? Und ich habe in den Agenturen, in der ersten Agentur in Frankfurt, da waren wir ein sehr, sehr junges Team, da gab es keine Work-Life-Balance, da gab es nur Work und Work war aber auch live. Und da haben wir ja von 10 bis 10 gearbeitet und es waren immer alle da. Wir haben uns gegenseitig geholfen, das war so eine Familie und ich wollte das Leben aber auch. Und später, je älter ich geworden bin und dann kam natürlich durch die Medien, dass Work-Life-Balance wichtig ist und so, da fängt man halt irgendwann an. Und ich war ja auch einige Zeit selbstständig und oder auch viele, viele Jahre selbstständig. Und in der Selbstständigkeit kann man natürlich entscheiden, wie viel arbeite ich und wie viel lebe ich. Und ich denke mal, man muss das tatsächlich so sehen, alles hat seine Zeit. Also Arbeit sollte auch seine Zeit haben, weil ich finde, Arbeit ist erfüllend, Arbeit ist wichtig. Und das für mich gehört Arbeit zum Leben dazu. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, ich kann mir vorstellen, dann, wenn ich habe ja jetzt bald 40 Jahre voll, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es gut ist. Und ich, das heißt aber nicht, dass ich, also ich höre dann sicherlich auf, Geld zu verdienen, außer ich auf zu arbeiten. Also mein Kopf wird sicherlich nie Ruhe geben, einfach so. Aber wie gesagt, dieses, es hat halt alles seine Zeit. Zeit zum Arbeiten und Zeit zum Leben.
Mhm. Auch weil Sie gesagt haben, dass es einfach auch oft verschwimmt. Gefällt Ihnen das jetzt auch noch? Oder brauchen Sie wirklich, wollen Sie Work und Life klar trennen?
Nein, ich kann das nicht trennen. Für mich ist das ja identisch. Die Themen, mit denen ich mich beschäftige hier an der FH, sind ja meine leidenschaftlichen Lebensthemen. Also da würde ich mich ja amputieren, wenn ich sage, nein, jetzt interessiert mich das nicht mehr. Also ich habe ja ein geisteswissenschaftliches Studium absolviert und ich persönlich habe auch immer so ganz viel Wert auf intellektuelle Fähigkeiten gelegt. Und ich besitze ja über 600 Bücher und ich habe eigentlich immer was zu lesen. Und ich bin noch nach wie vor, also wie gesagt, Kunst ist halt die absolut konstanteste Größe in meinem Leben. Und ich plane ja gerade meine Reise nach Venedig zum Biennale, das darf ich natürlich nicht verpassen. Aber auf jeden Fall ist das immer irgendwo präsent. Und ich würde jetzt nie abends sagen, so jetzt lese ich nicht mehr, ne? Weil jetzt habe ich Ruhe, jetzt muss ich nicht arbeiten. Weil die meiste Zeit hier in diesem Job als wissenschaftliche Mitarbeiterin besteht aus Lesen.
Ja, dann haben Sie ja wirklich was für sich gefunden.
Das stimmt, schön. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auf jeden Fall den Ort gefunden, an dem ich mich entfalten kann. Das ist halt ein wirklich schöner Arbeitsplatz, den ich auch weitestgehend selbst gestalten kann. Sie wissen selber, wie viel Macht in Anführungszeichen man als Lektorin oder als Betreuerin von Arbeiten hat. Also von daher, man hat sehr viel Freiraum. Und der Freiraum, der bedeutet dann auch, dass man das, also die Verschmelzung halt auf der Hand liegt. Also ich bin mir sicher, ich habe Arbeitskollegen, die das komplett anders sehen. Aber es ist ja auch, wir haben ja auch im Kollegium ein bisschen so Age Gaps, möchte ich das mal sagen. Also aus meiner Riege sind nicht mehr so viele da. Und dann sind die Nächsten, sind halt dann mit 10, 15, 20 Jahren Altersunterschieden. Das sind dann schon wieder ganz andere Lebenseinstellung, möchte ich das mal nennen.
Mhm. Gesunde Abwechslung.
Auf jeden Fall.
Und das überträgt sich ja automatisch auf die Studenten dann auch, diese Freiheit, die Lektoren eben für die Lehrveranstaltungen haben.
Ist das so? Ich hoffe
ja.
Sehr. Gut.
Ja,
einmal Bestätigung für das Thema bekommen.
Ja, jetzt kommen wir zur nächsten Frage. Was würden Sie jetzt sagen, was bedeutet Karriere für Sie persönlich?
Die Frage ist auch wieder sehr, sehr spannend. Also Karriere für mich persönlich hat eigentlich immer bedeutet, dass ich halt diesen Freiraum haben kann und dass ich den Freiraum haben kann, um mich selber weiterzuentwickeln in den Themen, die mir gefallen. Ich habe noch nie, zu keinem Zeitpunkt, ich habe ja auch kein Auto, ich habe auch keine Hermes oder Prada-Tasche, ich habe noch nie Wert auf Statussymbole gelegt. Und das macht es natürlich viel einfacher, wenn man jetzt außen nichts erreichen muss. Also ich muss keinen Dienstwagen fahren und ich muss jetzt kein eigenes Büro haben. Also ich habe jetzt zum ersten Mal hier in der FH ein eigenes Büro, wo ich sehr froh und dankbar drüber bin. Aber so, das war halt noch nie sonst ein Thema. Und deshalb, es gibt ja Leute, die wollen halt dann sagt ja immer so Fensterbüro. Also das sind so fixe Begriffe aus den USA. Und dann eben ja ein Dienstauto ist auch ein Statussymbol. Ja, also das war mir nie wichtig. Mir war immer wichtig, dass ich mich entfalten kann.
Okay, sehr schön. Ja, ich hätte noch eine Frage. Was würden Sie sagen, sind so wichtige Eigenschaften oder Soft Skills oder generell Skills, die einem weiterbringen im Leben beziehungsweise in seinem Berufsleben?
Also ich habe mir immer sehr viele Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich machen möchte. Es ist immer anders gekommen, als ich gedacht habe. Das gehört irgendwie so zum Leben dazu. Also der Plan sah schon manchmal anders aus. Aber am Ende bin ich jetzt eigentlich schon sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben, mit meinem Berufsleben, mit meinen Erfolgen. Und ich glaube, die wichtigsten Skills sind tatsächlich flexibel zu bleiben, Chancen zu erkennen und auch sehr viel Durchhaltevermögen. Also wenn ich sagen muss, was meine stärkste Kraft ist, dann ist es eigentlich, Dinge, die passieren, nicht persönlich zu nehmen. Es passieren ja oft einfach Aktionen oder irgendwelche Entscheidungen, die eventuell halt mir nicht gefallen. Und dann habe ich ja die Möglichkeit, gekränkt zu sein oder ich habe die Möglichkeit, daraus was zu machen. Und ich habe mich immer dazu entschieden, daraus was zu machen. Und ich glaube, diese Frustrationstoleranz oder halt tatsächlich, wirklich tatsächlich durchzuhalten. Und ich bin ja eigentlich am stolzesten, wenn ich das mal so sagen darf, dass ich ja mit 54 Jahren nochmal in die Niederlande gegangen bin zum Studieren und mir sozusagen das nochmal angetan habe, in Anführungszeichen. Und da habe ich wirklich auch ein paar Mal da gesessen und habe gedacht, wow, musste das jetzt sein? Weil das war eine wahnsinnig hohe Schlagzahl, die da von den Studenten verlangt wurde. Und das war eine tolle, spannende Zeit. Aber da musste ich mir dann wirklich ganz oft abends aufschreiben, warum ich das eigentlich mache, damit ich durchhalten kann. Also das Warum mache ich das eigentlich? Das muss immer klar sein.
So immer ein Ziel im Kopf, immer ein Ausblick.
Ja, und ein Warum. Warum mache ich das jetzt? Also es kann nicht sein, ich mache das jetzt, weil ich gerade Geld verdiene. Es kann sein, ich mache das jetzt, weil ich dann in Zukunft vielleicht besser dastehe. Es kann sein, dass mir dadurch neue Kontakte entstehen oder so.
Mhm.
Also auch immer positiv bleiben und auch immer die positiven Seiten vom Leben sehen. Das ist auch wichtig. Würden Sie das sagen?
Das ist auf jeden Fall wichtig. Aber das soll jetzt nicht heißen, wenn ich lalala positiv bin, dann wird schon alles gut sein. Ich finde, wichtig ist zu reflektieren, wo stehe ich und was könnte der nächste Schritt sein und halt durchzuhalten. Also das ist, ich glaube nicht, dass wir einfachere Zeiten bekommen werden. Und das Durchhalten ist, glaube ich, das Allerwichtigste, weil es hat alles seine Zeit im Leben. Und dann kommt auch sozusagen die Zeit, die ihre Blütezeit kommt irgendwann.
Ja, hoffentlich.
Ganz sicher.
Welche Fehler machen denn Ihrer Meinung nach viele Berufseinsteiger? Weil schließt doch recht schön jetzt an.
Wir hatten ja vorhin am Gang mal kurz gesprochen über Jobs, die man machen muss, die keiner machen möchte. Also in meiner Zeit, ich bin ja in einer Offiziersfamilie groß geworden. Mein Vater war nicht streng, das kann man so nicht sagen, aber er war sehr fokussiert und er hat auch solche Sprüche gesagt wie Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das ist so ein bisschen verloren gegangen, glaube ich, weil ich finde, ein Berufseinstieg hat schon was damit zu tun, dass man zunächst mal das kleinste Glied in der Kette ist, weil alle anderen, die am Ort, die vor Ort sind, haben halt schon Berufserfahrung und ich habe sie in dem Moment noch nicht. Und dieses Lernen wollen und vor allen Dingen, es klingt halt so devot, wenn ich sage, dankbar sein für das, was man lernen kann. Aber das finde ich zum Beispiel ganz, ganz wichtig. Also, dass ich halt lernen kann von anderen Menschen und dass mir jemand zeigt, wie es halt gut funktioniert. Also ich würde auch da sagen, dass man halt wirklich immer schaut, dass man das Richtige, dass man vielleicht nicht zu viel fordert. Man soll schon für sich einstehen. Also ich glaube, da ist noch eine viel wichtigere Balance in der Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung, dass das in Einklang kommt. Ja, was kann ich eigentlich und wo bin ich eigentlich gut drin? Und das muss man verkaufen. Und man ist nie in allem gleich gut. Das gibt es nicht.
Mhm. Aber dann halt da wirklich humble bleiben und halt auch seine eigenen Werte wissen, aber auch dankbar für neue Erfahrungen, neue Erkenntnisse sein.
Ja, schön zusammengefasst. Das Humble bleiben gefällt mir.
Würden Sie sagen, Sie waren immer so oder wann haben Sie das gelernt? Wann so diese Erfahrung, die Sie da jetzt mit uns teilen, wann ist Ihnen das so wirklich klar geworden?
Also mir ist ja sehr viel klar geworden in den Niederlanden, weil ja dann zusätzlich ja noch Corona kam. Ich habe ja genau das richtige Jahr erwischt. Und da hatte ich ja doch einige Zeit mehr, um mir Gedanken zu machen. Und da ist mir schon da klar geworden. Also ich bin sicher schon immer so gewesen. Also Freiheit war mir schon immer sehr wichtig. Ich war noch nie angepasst. Ich wollte immer meinen eigenen Weg gehen. Es sollte immer sehr abwechslungsreich sein. Aber ich war auch immer bereit, den Preis dafür zu bezahlen. Und alles hat seinen Preis. Das ist auch so eine Erkenntnis im Leben. Und deshalb kann ich jetzt einfach sagen, ich glaube, ich war schon immer so. Ich glaube, ich habe schon so einen Werdegang, genauso wie das meinem Naturell entspricht, mit so vielen Abzweigungen, Abbiegungen, Glücksfällen in Anführungszeichen, weil man dann jemanden getroffen hat, der einem eine Tür geöffnet hat und so weiter und so fort.
Also würden Sie sagen, Authentizität ist natürlich auch noch ein Faktor, der ganz viel beiträgt?
Absolut.
Okay. Und was würden Sie Sie haben ja gesagt, Sie waren in den Niederlanden schon etwas später. Was würden Sie Ihrem 22-jährigen Ich raten, damit es auch auf uns, wir sind ja, ist genau unser Alter jetzt.
Also wenn ich zurückschaue, ich meine, ich kann meinem Ich im Moment nur sagen, so ein geiles Leben, mach das nochmal. Also nichts ändern, das würde ich meinem, aber jetzt Ihren 22-Jährigen, ich würde sagen, wirklich malen Sie sich die Zukunft strahlend aus und gehen Sie einfach Ihren Weg, wirklich das große Warum finden, warum machen Sie etwas, warum wollen Sie etwas machen. Und dann öffnen sich schon die richtigen Türen.
Also auch jede Erfahrung mitnehmen, die sich einem anbietet, sozusagen dann.
Also ich war so, ich habe das mal irgendwo gelesen, also wahrscheinlich habe ich so ein Schmetterlingsleben, aber ich habe einen roten Faden und der rote Faden ist die Kunst. Also es am Ende dreht sich immer alles um die Kunst oder ich mache es so, dass es sich um die Kunst dreht.
Das ist schön zu
hören. Das ist sehr schön, ja. Ein netter Rückhalt.
Auf jeden Fall. Gibt mir auch viel Kraft. Mhm. Und ich kann auch nur ganz kurz, ich habe das auch schon für mich erkundet, was ist das eigentlich? Und für mich ist das diese schöpferische Energie. Ich mag nicht alle Kunst, aber als Kunsthistoriker habe ich gelernt, alle Kunst zu respektieren. Und auf jeden Fall mag ich aber die Schöpferkraft, das Gestalterische, diese Vibes, die von Kunst in einem Kunstraum ausgehen. Also ich genieße diese Energie.
Mhm. Ja, lustig. Ich habe am Wochenende mit einem Freund genau über das Thema geredet, nämlich dieses, also es war so eine klassische Sinn des Lebens Gespräch. Und das haben wir eben auch genau auf den Punkt gekommen mit, dass Kunst in jeglicher Form eigentlich der Treiber von vielen oder eigentlich generelle Treiber von Menschen ist. Oder je nachdem, wie man dann Kunst schafft, ob es jetzt eben Mode ist, also Runway ist auf jeden Fall eine Form von Kunst, oder ob es jetzt Musik ist oder Literatur, alles Mögliche. Also wirklich, dass das eigentlich für viele Menschen, glaube ich, das Leben wirklich lebenswert macht.
Das ist auch gut so, weil das ist eigentlich unsere Hauptenergie, das Schöpferische, die eigene Schöpferkraft. Und das ist das, wir haben so viel Gestaltungspotenzial und leider wird das immer weniger ausgelebt. Und deswegen kann einem eben gerade Kreativität, kreative Handlungen, künstlerische Schaffensprozesse, das kann einem halt ganz, ganz viel Energie zurückgeben.
Mhm. Und da findet sich im Marketing dann auch sehr viel wieder.
Auf jeden Fall. Also Marketing, je künstlerischer Marketing ist, desto erfolgreicher ist es wahrscheinlich.
Wie zum Beispiel das was Egon Schiele Plakat, was man da in was haben wir jetzt? Marktkommunikation.
In integrierte Marktkommunikation.
Genau, ja. Da war eine sehr, sehr schöne Kampagne vom Tourismusverband in Wien. Falls das jemanden interessiert, gerne nachschauen oder bei uns studieren anfangen.
Beides.
Ja. Am besten.
Ja, also jetzt dann zum Abschluss. Wir kommen dann langsam jetzt zum Schluss. Möchten wir jetzt noch fragen, was möchten Sie unseren Studierenden mitgeben, die kurz vor dem Berufseinstieg sind oder generell im Studium sind? Haben Sie da noch irgendwas, was Sie uns mitgeben wollen?
Sich auf die eigenen Stärken konzentrieren, das klingt immer so ein bisschen. Das ist wie so eine Phrase, weil das so oft fällt. Aber am Ende kommt es darauf an, wo bin ich wirklich gut? Und jeder Mensch ist ein Individuum. Jeder Mensch hat etwas, was er besonders gut kann. Und sich darauf konzentrieren. Und wenn es halt tatsächlich strategisch denken ist oder operativ denken im Marketing, daraus kann man was machen.
Und sofern man seine eigenen Stärken halt auch kennt. Das ist natürlich auch noch ganz wichtig.
Aber ich glaube, oder? Sie haben jetzt im Studium schon Gelegenheiten gehabt und insbesondere im Projekt ja sehr viel Gelegenheit gehabt, Ihre eigenen Stärken zu finden. Also ein bisschen, das liegt ja dann auch in Ihrer Hand, ob Sie das schaffen oder nicht.
Selbstverständlich, ja.
Ja, ich finde, im Projekt ja habe ich eigentlich auch richtig herausgefunden, was liegt mir nicht so. Also das ist auch eine tolle Möglichkeit, was uns die FH da bietet.
Oh ja, man merkt auch, was dann diese Arbeiten eben, die bekanntlich weniger Spaß machen, und was dann die dann wirklich Spaß machen, wo halt dann meistens auch die Stärken liegen. Genau.
Und man sagt nicht umsonst, dass das, was einem wirklich Spaß macht, dass das da auch quasi am leichtesten von der Hand geht. Und deshalb, da sind dann tatsächlich ihre Stärken. Und dann, also ich habe ja eigentlich meine Jobs selber kreiert, im weitesten Sinne des Wortes. Als ich mich 2004 selbstständig gemacht habe, habe ich ja mein eigenes Jobprofil kreiert. Und diesen Job gab es ja so gar nicht. Und deshalb, eben weil ich wusste, das kann ich am allerbesten, ja.
Mhm. Ja, das ist etwas, glaube ich, das wünscht sie jeder. Mhm. In gewisser Hinsicht. Also das ist ein Luxus, das so irgendwie zu schaffen. Ja. Also ihr kennt da in dieser Schlussaussage ganz viel eben von den vorigen Sachen genannt worden sind, Reflexion zum Beispiel, das da sehr viel zusammenfließt, um eben dann wirklich erfolgreich in den Berufsalltag einsteigen zu können und wirklich seine Leidenschaft auch da auszuüben. Dankeschön.
Ja, also man soll auch authentisch bleiben und immer sich selbst treu bleiben und einfach durchhalten und positiv bleiben. Das ziehe ich auch raus, oder?
Auf jeden Fall. Und das letzte Wort hier, Leidenschaft. Also Leidenschaft verkauft sich immer gut. Egal, ob Sie im Marketing Leidenschaft zeigen oder für Ihren Job Leidenschaft entwickeln. Ich glaube, dass das ein sehr, sehr gutes Verkaufsargument ist.
Okay. Ja, auch eine Form der menschlichen Kunst.
Auch.
Begeisterung.
Genau, Begeisterung, exakt.
Ja.
Ja, dann vielen, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Wir freuen uns riesig darüber und dann wünsche ich Ihnen heute noch einen schönen Tag.
Dankeschön.
Ich danke auch. Es war eine große Freude. Vielen Dank.